Deutschlandfunk. Eine Welt.
Im Studio begrüßt sie Andreas Noll. Gescheiterte Staaten und Staaten am Rande des Scheiterns sind heute gleich mehrfach Thema in unserem Auslandsmagazin. Wir berichten über politische Reformen im jahrelang isolierten Simbabwe. Wir schauen auf die Lage der Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien, wo die Zentralgewalt mit jedem Tag Einfluss verliert. Und wir berichten aus Mali, ein Staat, dessen Staatlichkeit Frankreich mit Soldaten erst mühsam wiederherstellen musste. Außerdem in dieser Sendung Opposition einmal anders, wie sich Behördenkritik in Kasachstan organisiert. Das südafrikanische Simbabwe war lange ein weißer Fleck auf der Landkarte. Hyperinflation und der vollständige Zusammenbruch der Wirtschaft. Das waren die beunruhigenden Nachrichten aus dem weitgehend isolierten Staat, dessen Politik der einstige Freiheitsheld Robert Mugabe nun schon seit der Unabhängigkeit 1980 prägt. Doch seit der 89 Jahre alte Mugabe sich die Macht mit seinem Rivalen Morgan Tsvangirai teilt, geht es langsam, ganz langsam aufwärts im Land. Und es entwickelt sich ein System, das nicht mehr alleine auf den Präsidenten zugeschnitten ist. Ein großer Meilenstein auf dem Weg dorthin ist die Volksabstimmung über eine neue Verfassung an diesem Wochenende. Sie soll unter anderem die Machtbefugnisse des Präsidenten beschneiden. Welche Stimmung dort vor dem Urnengang herrscht, hat Steffen Wurzel für uns beobachtet.
Eine Marketing- und Werbemesse in einem Tagungshotel am Stadtrand von Harare. Rund 30 Aussteller haben ihre Stände aufgebaut. Versicherungsfirmen, Hochschulen, Zeitungsverlage, eine bunte Mischung. Vor allem Geschäftsleute in edlen Anzügen sind gekommen. Sie tauschen Visitenkarten aus und tippen Kontaktdaten in ihre Smartphones. Einer von ihnen ist Supa Mandivansira. Vor einem halben Jahr hat er einen der ersten Privatradiosender Simbabwes gegründet. Wir sind enorm erfolgreich. Wir hatten neulich einen Radioexperten aus Südafrika zu Gast und wir haben ihm unsere Zahlen gezeigt. Werbeeinnahmen, Umsatz, Gewinn, all das. Er war überwältigt, weil er noch nie solch ein enormes Wachstum gesehen hat, obwohl er in ganz Afrika herumkommt. Mandivansira ist überzeugt, Simbabwe hat wirtschaftlich gesehen das Schlimmste überstanden. Die Geschäftsleute seien wieder bereit zu investieren. Es gehe bergauf, sagt er, auch dank der Einführung des US-Dollars als Währung. Mit diesem Schritt beendete die Regierung der nationalen Einheit die Hyperinflation. Szenenwechsel. Das Hauptquartier der NCA. Die Abkürzung steht für National Constitution Assembly. Dahinter verbirgt sich die wichtigste politische Nichtregierungsorganisation Simbabwes, eine Art außerparlamentarische Oppositionsbewegung. Mitgründer und Chef der NCA ist Lovemore Maduku. Er sieht die derzeitige Lage seines Landes weniger optimistisch und er benennt auch einen Schuldigen. Unser Land ist arm und am Boden, weil eine Person das Land über Jahrzehnte regiert hat, so wie er es wollte. Maduku ist einer der schärfsten Kritiker des autokratisch regierenden Präsidenten Robert Mugabe, der seit mehr als 30 Jahren an der Macht ist. Maduku wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verhaftet, verprügelt, verklagt, aber der Juraprofessor kämpft weiter für ein gerechteres und demokratischeres Simbabwe. Und Maduku ist das Gesicht der Nein-Kampagne. Der vorgelegte Verfassungsentwurf sei inakzeptabel, sagt er, was auch mit der geplanten Stellung des Präsidenten zu tun habe. Diese Verfassung gibt dem Präsidenten zu viel Macht. Daran hat sich nichts geändert. Er darf Minister einfach so entlassen. Er entscheidet über jeden hohen politischen Beamten. Damit sind wir nicht zufrieden. Noch deutlicher macht es Raymond Majongwe von der simbabwischen Lehrergewerkschaft.
Gentlemen, we have waited for 32 years. Now we are in a rush to get a constitution in 2 weeks. All of a sudden, people are being told that we need to do it now. As far as we are concerned, we are saying no, no, no.
Simbabwe habe 32 Jahre lang auf eine rechtsstaatliche Verfassung gewartet. Nun solle das Ganze im Eiltempo beschlossen werden. Auch er sagt deswegen nein. Trotz der Kritik der Verfassungsgegner, es kann davon ausgegangen werden, dass die rund 5,5 Millionen Wahlberechtigten dem Entwurf zustimmen werden, und zwar mit deutlicher Mehrheit. Die beiden großen politischen Lager, die ZANU-PF von Präsident Robert Mugabe und die frühere Oppositionspartei MDC von Ministerpräsident Morgan Tsvangirai, stehen hinter dem Entwurf. So sagt die MDC-Politikerin und Ministerin für internationale Zusammenarbeit Priscilla Mushonga: Wir haben nicht alles in den Verfassungsentwurf reinbekommen, was wir wollten, aber ich denke, wir schaffen damit einen guten Rahmen für die Zukunft, um in Simbabwe eine offene Gesellschaft aufzubauen. Das Wichtigste ist die Festschreibung der Grundrechte. Seit 2009 regieren die beiden verfeindeten politischen Lager das Land gemeinsam in einer Art Zwangsehe, vermittelt, andere sagen aufgezwungen, von der südafrikanischen Staatengemeinschaft SADC. In den nächsten Wochen dürfte sich die politische Stimmung im Land deutlich verschärfen. Beim Referendum sind sich die beiden Lager noch einig, aber bei der Wahl im Sommer geht es um die Macht im Land. Dann könnte es erneut zu Gewalt kommen, befürchtet Oskar Wärmter.
Das ist das Übel in der herrschenden Partei ZANU-PF, dass sie, weil sie aus einer Kriegssituation herausgekommen sind, die Gewaltanwendung grundsätzlich noch nie als politisches Mittel völlig ausgeschlossen haben.
Wärmter lebt seit mehr als 40 Jahren in Simbabwe. Der Jesuitenpater aus der Nähe von Köln arbeitet in Harare als Referent der Bischofskonferenz. Beim Verfassungsreferendum ist er als kirchlicher Wahlbeobachter dabei. Die Mugabe-Partei mit ihrem latenten Hang zur Gewalt könnte sich auf dem Weg zur Demokratisierung des Landes noch als Hindernis erweisen, sagt er.
Das ist aber widerspricht jeder Art von Demokratie, denn Demokratie ist ja im Grunde genommen die Art und Weise, wie man Machtkämpfe ausführt ohne Gewalt. Das ist ja der ganze Witz der Sache.
Völlig anders sieht das Super Mandy Wanzira, der eloquente Geschäftsmann von der Marketingmesse. Er verteidigt die ZANU-PF. Vermutlich auch, weil er auf dem Ticket der Partei im Sommer ins Parlament einziehen will. Unser Präsident hat mehrfach betont, wir wollen gewaltfreie Wahlen. Denn um Wähler zu gewinnen, muss man ihnen die Inhalte näher bringen und sie nicht verprügeln.
Mehr als 80% der Bevölkerung in Simbabwe sind arbeitslos. Von der neuen Verfassung erhoffen sich viele eine bessere Zukunft für ihr Land. Steffen Wurzel berichtete aus Harare. So fest wie früher Robert Mugabe Simbabwe unter Kontrolle hatte, dominiert der Autokrat Nursultan Nazarbayev Kasachstan bis heute. Seine Macht dort ist unangefochten. Der Vorsitzende der einzig oppositionellen, aber längst verbotenen Partei sitzt zum Beispiel im Gefängnis. Und doch gibt es kein Land auf der Welt ohne Opposition und den Wunsch nach Veränderung. Sie nimmt nur eben manchmal andere Formen an. Man fasst das häufig unter dem sperrigen Begriff Zivilgesellschaft zusammen. Zivilgesellschaft in Kasachstan, das ist, wenn Bürger einen Nationalpark in der Nähe der Metropole Almaty schützen wollen oder über das Internet gegen die Kürzung des Mutterschaftsgeldes demonstrieren. Ob diese Proteste den Keim einer politischen Opposition in sich tragen, hat Gesine Dornblüt für uns recherchiert.
Ayjan Yarmekbayeva steuert ihren Kleinwagen durch die Straßen von Almaty. Die 36-Jährige trägt einen modischen Kurzhaarschnitt, Sonnenbrille, Jeans.
Ich habe schon vergessen, als ich das letzte Mal die Nachrichten gesehen habe.
Ich habe schon ganz vergessen, wann ich das letzte Mal Nachrichten gesehen habe. Seit 2 Wochen hänge ich jeden Tag von morgens bis abends bei Facebook. Ayjan Yermekbayeva ist Übersetzerin für Russisch und Englisch, aber seit Mitte Februar hat sie vor allem eine Beschäftigung. Sie organisiert den Protest von Frauen gegen ein neues Mutterschutzgesetz. In Kasachstan zahlt der Staat das Mutterschutzgeld. Im Februar wurde es für besser verdienende Frauen auf etwa ein Drittel gekürzt. Dagegen machen Frauen mobil. Ayjan Yermekbayeva geht in ein Café, bestellt Wasser. Sie ärgert vor allem, dass die Parlamentarier die Kürzungen beschlossen haben, ohne sie vorher mit der Öffentlichkeit zu diskutieren. Man hätte doch nach Alternativen suchen können. Jetzt ist unsere Position, gut, wenn ihr das Gesetz nicht rückgängig machen wollt, dann hört wenigstens unsere Meinung. Wir sind zwar nur 30.000 Frauen, die das betrifft, aber wir sind auch Bürger dieses Landes. Und ihr könnt nicht einfach Gesetze machen und 30.000 Bürger ignorieren. Genau das ist in Zentralasien bisher weit verbreitet, dass Politiker Gesetze machen, ohne sich großartig um die Meinung der Bürger zu scheren. Doch nun haben sich 9.000 Frauen der Facebook-Gruppe um Ayjan Yermekbayeva angeschlossen. Sie haben Briefe an alle Abgeordneten Kasachstans und an den Staatspräsidenten geschrieben. Anfang März demonstrierten sie in der Hauptstadt Astana. Wir Frauen wollen einfach zeigen, dass wir da sind und dass wir mehr sind als 20 Leute, wie einige Medien schreiben. Ayjan Yermekbayeva lebt allein. Sie hat viel Geld in ihre Ausbildung investiert und ist stolz, sich einen gewissen Lebensstandard leisten zu können. Wenn sie schwanger würde, müsste sie ihren Eltern auf der Tasche liegen. Das will sie nicht. Viele Menschen in Kasachstan haben sich daran gewöhnt, nichts zu tun. Sie sagen, sich zu beschweren oder vor Gericht zu ziehen, sei nur Zeitverschwendung und schlecht für die Nerven. Aber das stimmt nicht. Wir haben Gesetze. Und unsere Gruppe ist deshalb stark, weil wir viele sind. Und wir sind gebildet. Wir haben einen Standpunkt. Der ist juristisch und ökonomisch begründet. Ayjan Yermekbayeva treibt lediglich eine Sorge um. Sie möchte nicht mit der Politik in Verbindung gebracht werden, hat Angst, dass die Gruppe von der Opposition vereinnahmt wird und dass sie dann Schwierigkeiten bekommt. Diese Vorsicht ist begründet, denn wer sich in Kasachstan in der Opposition engagiert, kann die volle Härte der Justiz zu spüren bekommen. Das zeigt das Beispiel der Oppositionsbewegung Algar Vorwärts. Deren Vorsitzender, Wladimir Kaslow, ein engagierter Kritiker der kasachischen Führung, wurde im vergangenen Sommer zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht befand, er habe zu Massenunruhen aufgerufen. In Wirklichkeit hatte Kaslow streikende Ölarbeiter unterstützt. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hält seine Verurteilung für politisch motiviert. Kaslows Stellvertreter, Michail Sisow, empfängt Journalisten in einer fast leeren Mietwohnung in Almaty. Die Justiz hat auch das Büro der Bewegung konfisziert. Sisow? Man kann in Kasachstan ohne weiteres das System oder auch konkrete Beamte kritisieren oder die eigenen Rechte einfordern. Das birgt kein Risiko. Aber sobald du Präsident Nazarbayev persönlich kritisierst, seine Verwandten oder sein näheres Umfeld, drohen Ordnungsstrafen und sogar Strafverfahren. Sisow spricht von einer Atmosphäre der Angst. Doch immer mehr Menschen in Kasachstan engagieren sich jenseits der politischen Lager, jenseits der Parteien. Ein Club im Zentrum von Almaty. Hier sitzt Dmitri Zhukov, 40 Jahre alt, Bankangestellter, mit einem Laptop auf den Knien und schaut Fotos einer Berglandschaft an. Es ist Kokzhaljau, ein Naturschutzgebiet in den Bergen, ganz in der Nähe von Almaty, mit einer halbstündigen Busfahrt zu erreichen. In diesem geschützten Gebiet soll ein Skiresort gebaut werden. Und auch dagegen regt sich Widerstand, eine weitere Internetgruppe mit mehr als 1000 Mitgliedern. Dmitri Zhukov zählt zu den Aktivisten. Ich hatte mich früher schon mal in einer Internetgruppe für ein fahrradfreundliches Almaty und für eine umweltbewusstere Verkehrspolitik engagiert. Darüber erhielt ich dann die Einladung, sich der Gruppe zum Schutz von Kokzhaljau anzuschließen. Ich bin ihr sofort gefolgt, denn ich kenne die Stadt gut, ich kenne Kokzhaljau und diesen Ort zuzubauen halte ich für unzulässig. Er ist mir persönlich sehr viel wert und außerdem kann man es in Almaty ohne diese Erholungsmöglichkeit schlicht und einfach nicht aushalten. Dmitri Zhukov sagt, die Umweltgruppe wachse ständig. Allerdings gibt es bisher wenig Anzeichen dafür, dass die Regierung auf das Engagement der Bürger reagiert. Ehrlich gesagt habe ich ständig Angst, dass wir das Skigebiet nicht verhindern können. Aber zugleich weiß ich, wenn wir nur tatenlos zusehen, dann wird das Projekt auf jeden Fall verwirklicht. Und ich werde ein schlechtes Gewissen haben, weil ich nichts dagegen unternommen habe.
Die Internetproteste in Kasachstan richten sich nicht offen gegen Präsident Nazarbayev. Die Unzufriedenheit im Netz könnte dem Autokraten aber irgendwann noch gefährlich werden. Sie können diesen Beitrag von Gesine Dornblüt und die ganze Sendung im Internet nachlesen und nachhören unter dradio.de. Zwei Jahre nach dem Beginn des Aufstands gegen Präsident Assad ist die Lage für die Menschen in Syrien dramatisch. Das Land liegt am Boden, ein Ende des Bürgerkriegs ist nicht absehbar. Eine Einigung mit Präsident Assad ist auch nicht in Sicht. Das Fenster für politische Lösungen ist geschlossen, glaubt der französische Präsident François Hollande und fordert Waffen für die gemäßigten Gegner des Präsidenten.
Nous devons faire en sorte que ces armes aillent bien à la coalition et seulement à la coalition.
Ob das die Lage vielleicht sogar noch schlimmer macht, darüber streiten die EU-Staaten in diesen Tagen. Fakt ist, immer mehr Syrer sind vor der Gewalt auf der Flucht. Zu den besonders Betroffenen zählen die Christen, weil sie keine mächtigen Verbündeten haben. Aufnahme finden viele von ihnen auf der türkischen Seite der Grenze. Susanne Güsten hat sie dort besucht.
Gebetszeit im aramäischen Kloster Deir el-Zaferan bei Mardin im Südosten der Türkei. Doch die jüngsten Gäste hier kümmert das nicht. Unbeschwert tollen ein paar kleine Jungen im Klosterhof herum, während ihre Eltern, christliche Flüchtlinge aus Syrien, in den Gästezimmern des Klosters von ihrer Angst und Not erzählen. Daheim in Syrien sei kürzlich ein Nachbarkind von Rebellen entführt worden, berichtet diese Mutter, eine Sportlehrerin aus Al-Hasaka. 12 oder 13 Jahre alt sei das Kind gewesen, so alt wie der älteste ihrer drei Söhne. Weil sie fürchtete, dass ihre Kinder das gleiche Schicksal ereilen könnte, flüchtete sie mit ihrem Mann und den Kindern in die Türkei. Rebellen hätten ihn verschleppt und verprügelt, an den Armen aufgehängt und ausgeraubt, erzählt dieser 20-jährige Syrer, nur weil er Christ sei. Nur mit knapper Not sei er seinen Peinigern entkommen, sonst hätten sie ihn umgebracht. Die Gewalt gegen Christen eskaliere in Al-Hasaka, der nordöstlichsten Provinz von Syrien, in der außer Kurden und Arabern auch Hunderttausende aramäische Christen leben. Mehrere hundert von ihnen seien deshalb in den letzten Wochen über die Grenze in die Türkei gekommen, erzählt Pater Gabriel Akyüz, der Vizemetropolit der aramäischen Kirche in Mardin.
In Al-Hasaka wird zwar nicht heftig gekämpft, aber bewaffnete Banden dort entführen und rauben und begehen schweres Unrecht an unseren Leuten. Deshalb fliehen sie.
Die syrischen Christen meiden die türkischen Auffanglager an der Grenze und flüchten stattdessen in das nahegelegene Hochplateau Tur Abdin, ein uraltes Christengebiet der Türkei, das die Städte Mardin und Midyat umschließt und mit zahlreichen Klöstern die historische Heimat der aramäischen Christenheit darstellt. Warum sich die syrischen Christen nur noch unter ihren Glaubensbrüdern sicher fühlten, erklärt Augil Türker, der Vorsitzende des Verbandes aramäischer Vereine in der Türkei.
In den Flüchtlingslagern sitzen die Rebellen, die Al-Nusra-Front und andere Banden. Deshalb wollen die Christen dort nicht bleiben. Die Rebellen sammeln in den Lagern junge Männer ein und schicken sie zu kämpfen über die Grenze zurück nach Syrien. Aber die Christen wollen nicht kämpfen, denn das ist nicht ihr Krieg.
Schutz suchen die christlichen Flüchtlinge daher lieber bei ihren Glaubensbrüdern, den aramäischen Christen der Türkei. Obwohl es auch von ihnen nicht mehr viele gibt. Von Hungersnöten, Krieg und Verfolgung vertrieben, sind die meisten aramäischen Christen im vergangenen Jahrhundert aus der Türkei ausgewandert. Nur wenige tausend Christen leben heute noch im Turabdin. Doch die bemühen sich nach Kräften, den Flüchtlingen zu helfen. Gottesdienst in der Morbar-Saumo-Kirche in Midyat. Von hier aus koordiniert der Diakon Ayhan Gürkan die Hilfe für die christlichen Flüchtlinge, die außer in den Klöstern auch in vielen Privathäusern untergebracht sind und mit privaten Spenden unterstützt werden. Noch schaffe es die Gemeinde aus eigener Kraft, den Flüchtlingen zu helfen, sagt der Diakon.
Ein paar hundert Flüchtlinge, vielleicht sogar bis zu 1000, das können wir stemmen. Aber Gott stehe uns bei, wenn die Rebellen Al-Hasaka einnehmen. Dann werden tausende Christen fliehen, weit mehr, als wir ernähren können.
Noch wird die nordsyrische Provinz Al-Hasaka von den Kurden gehalten, die sie sowohl gegen die Truppen des Assad-Regimes verteidigen, als auch gegen die arabischen Rebellen der Freien Syrischen Armee. Angespannt verfolgen die Christen in ihrem türkischen Asyl deshalb die Kämpfe zwischen Kurden und Arabermilizen um die syrische Stadt Ras al-Ain. Diese sei zugleich das Tor zur Provinz Al-Hasaka, erklärt Yusuf Türker, der Leiter des Klosters.
Wenn Ras al-Ain fällt, dann stoppt die Rebellen bis Kamischli nichts mehr und dann fällt die ganze Provinz an sie. Wenn das geschieht, kommen 40.000 oder 50.000 Christen rüber.
Einen solchen Ansturm könnten die türkischen Christen im Turabdin nicht bewältigen. Es wären gut 10-mal mehr Flüchtlinge, als es hier noch christliche Einwohner gibt. Der Verband der aramäischen Vereine in der Türkei habe sich deshalb an die türkische Regierung gewandt, erzählt der Vorsitzende Augil Türke.
Das Amt des Ministerpräsidenten hat uns nicht nur erlaubt, die christlichen Flüchtlinge aus den Lagern zu holen und sie privat unterzubringen. Der Staat hat uns auch finanzielle Unterstützung zugesagt. Und wenn es eine große Flüchtlingswelle von Christen geben sollte, dann wird der türkische Staat hier ein eigenes Lager für die Christen aufbauen. Das hat uns die Regierung versprochen.
Sogar über eine mögliche Einbürgerung syrischer Christen hat der Verband mit der türkischen Regierung gesprochen, sollte Syrien dauerhaft in die Hände radikal-islamistischer Kräfte fallen. Doch die wenigsten christlichen Flüchtlinge aus Syrien sind an einem dauerhaften Aufenthalt in der Türkei interessiert. Die meisten wollen viel weiter fort, nach Europa oder Amerika, nur weg aus dieser Weltregion, sagt der Flüchtling Hannibal.
Der Nahe Osten ist furchtbar für Christen. Wir führen hier ein elendes Leben und haben nur Schwierigkeiten. Wir wollen nichts mehr, als in eine andere Weltregion auszuwandern.
For the Christian, always we think to immigration to other places.
Wie schwierig das Leben für Christen in der Region sein kann, wissen auch die türkischen Christen im Turabdin nur allzu gut. Schließlich sind viele von ihnen selbst erst in den letzten Jahren aus dem europäischen Exil in die Türkei zurückgekehrt. Unterstützen wollen sie den Wunsch der syrischen Christen trotzdem nicht, erklärt Augil Türker vom Aramäerverband.
Gelenlerin 90% Avrupa'ya çıkmak istiyor. Çoğunlukla gitmek istiyorlar yani sorun burada.
Die meisten Flüchtlinge wollen weg von hier und weiter nach Europa. Aber dabei helfen wir ihnen nicht und das sage ich ganz offen und spreche dabei im Namen der Föderation. Im Turabdin sind kaum noch Christen. Aus Irak sind Hunderttausende Christen vertrieben worden. Wenn die Christen jetzt aus Syrien fliehen, dann kann von einer aramäischen Christenheit im Nahen Osten keine Rede mehr sein.
Eine religiöse Minderheit fürchtet um ihr Überleben, Susanne Güsten über das Schicksal syrischer Christen in der Türkei. Während in Syrien bislang lediglich von westlichen Waffenlieferungen die Rede ist, haben europäische Soldaten in Mali bereits aktiv Krieg geführt in diesem Jahr gegen die Islamisten. Frankreich sah zu Jahresbeginn nur noch diesen Ausweg, um den fragilen Staat vor dem völligen Zusammenbruch zu bewahren. Die großen Rückeroberungsschlachten sind nun geschlagen und die Frage der politischen Zukunft steht auf der Tagesordnung. Was wird aus dem Land, das viele Europäer noch bis vor wenigen Jahren als afrikanische Musterdemokratie gefeiert haben? Staatenbildung scheint nun die dringlichste Aufgabe in Mali. 53 Jahre, nachdem die Bundesrepublik als erstes Land der Welt das unabhängige Mali anerkannt hat. Alexander Göbel berichtet aus der Hauptstadt Bamako.
In einem Bretterverschlag in Bamako sitzt Moussa über seiner Nähmaschine. Aus bunten Lederstreifen näht er ganz besondere Motorradsitzbezüge. Es sind französische und malische Fahnen. Pro Woche gebe es mehr als 30 Bestellungen, sagt Moussa stolz. Er hofft, dass der Fahnenboom noch eine Weile anhält. Aber vor allem, dass es mit Mali endlich wieder aufwärts geht. Wir wollen Frieden und wir wollen Arbeit. Und wir wollen, dass Wahlen organisiert werden. Wenn die Politiker sich nicht endlich einigen, werden wir hier keine Ruhe haben. Und dann wird Mali einfach weiter so dahin dümpeln. Malis Übergangsregierung bekommt mächtig Druck von Frankreich und anderen internationalen Gebern, bald Präsidentschaftswahlen abzuhalten, möglichst schon Ende Juli. Viel zu früh, sagen Kritiker. Bis zum Sommer könne es niemals verlässliche Wählerlisten geben, geschweige denn attraktive Kandidaten. Außerdem, mit Angst im Bauch könne man unmöglich zur Wahl gehen, so der Hotelbesitzer Ibrahim Sibi aus Sévaré. Wir wollen hier keine Politiker, die uns das Blaue vom Himmel versprechen. Wir haben ganz andere Sorgen. Wir wollen Sicherheit, wir wollen Ruhe und Frieden. Wir wollen morgens ohne Gefechtslärm aufwachen, ohne die Angst vor Selbstmordattentätern. Natürlich brauchen wir Wahlen und wir brauchen auch unsere internationalen Partner. Aber momentan sind Wahlen wirklich das Letzte, was wir wollen. Die größten Feinde Malis säßen eben in Bamako, heißt es in Mali an jeder Ecke. Und damit meinen die Menschen die politische Klasse. Die habe Mali jahrzehntelang als Selbstbedienungsladen missbraucht und das Land in die Krise geführt. So Modibo Goita, Professor am Institut für Friedensforschung in Bamako. Der Militärputsch vor einem Jahr habe zwar den Vormarsch der Islamisten im Norden begünstigt, aber er sei nur noch der letzte Tropfen gewesen. Dann sei das marode Fass namens Mali endgültig übergelaufen. Man muss sich das mal vorstellen. Unteroffiziere konnten hier einfach so einen Militärputsch durchziehen. So schwach war dieses Land. Ein filmreifes Szenario. Aber es hilft ja nichts. Man muss an die Ursache ran. Und die heißt schlechte Regierungsführung. Aber niemand hat die Reißleine gezogen. Der Westen hat immer nur zugesehen und applaudiert. Alle Welt wollte in Mali einen demokratischen Vorzeigestaat sehen. Aber den hat es nie gegeben. Zurück auf Null. Aufräumen. Schluss mit den Lügen, mit der Fassadendemokratie, fordert der Tuareg-Aktivist Dauda Maiga. Mali sei tief gefallen und habe nun doch noch die große Chance zu einer Art zweiten Staatsgründung. Und diese Chance dürfe Mali auf keinen Fall verspielen. Ich denke, dass wir gerade eine echte Revolution erleben. Vielleicht ist dies der Moment, in dem wir begreifen, bis jetzt, also die letzten 50 Jahre, waren wir zwar ein Land, noch dazu eins mit vielen Volksgruppen, aber noch lange keine Nation. Vielleicht weht deshalb die malische Fahne überall. Wir entwickeln gerade so etwas wie ein Nationalgefühl. Es ist Zeit, Mali nach vorne zu bringen. Es ist wirklich höchste Zeit. C'est le moment. C'est vraiment le
moment de trouver la solution. Zwischen Krieg und Neubeginn. Alexander Göbel über die schwierige Lage in Mali. Mehr über den Wiederaufbau des Landes und die politischen Perspektiven Malis erfahren Sie heute Abend in der Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Schulen ohne Rassismus. Wie funktioniert das und was können sie bewegen? Das ist gleich das Thema in PISA Plus mit Kate Malaike und vielleicht Ihnen, denn Sie können mitdiskutieren. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer. Und damit endet diese Ausgabe unseres Auslandsmagazins. Am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und gute Unterhaltung im Deutschlandfunk.